Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin, moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es nochmal um das Thema dieser Tage. Es geht um Olympia und ich habe bei mir einen echten Kommunikationsprofi und langjährigen Beobachter der Hamburger Politik sitzen. Er war nämlich Chefredakteur der Hamburger Morgenpost, ist jetzt selbstständiger quasi Berater. Bei mir ist Matthias Onken. Ja, schön, dass du da bist.
Moin Matthias.
Ja, ich habe es schon gesagt, du hast ja eigentlich diese 3 Olympia-Bewerbungen, eigentlich sind es ja sogar 4, wenn man genau ins Archiv guckt, dir genau angeguckt. Und ich habe gedacht, wir schauen uns einfach mal, bevor wir zu deiner neuen Rolle im Rahmen dieser aktuellen Bewerbung kommen, uns nochmal an, wie die anderen gelaufen sind. Aber wenn du diesen Podcast kennst, machen wir das erst, nachdem du mir die 5 Fragen zu Hamburg verraten hast. Du musst mir sagen, welche Lieblingsstadt du hast.
Ja, das ist natürlich jetzt billig zu sagen, dass es Hamburg ist. Ich wohne in dieser Stadt verdammt gerne und in Deutschland zählt Hamburg definitiv zu meinen Lieblingsstädten. Ich halte mich allerdings da besonders gerne auf, wo ich gerade bin. Und das ist überwiegend Hamburg, mein Lebensmittelpunkt. Aber ich bin auch gerne im Ausland. Ich bin zeitweise auch gerne in Berlin und woanders. Wenn ich mich jetzt festlegen muss, dann kommen wir dann doch auf Hamburg.
Sehr interessant, in diesem Podcast sagen fast alle Hamburg. Da müsste man eigentlich erwarten, dass für Olympia dann auch eine Riesenbegeisterungswelle rollt. Aber da kommen wir nachher noch drauf. Sieht derzeit nicht so aus. Dein Lieblingsstadtteil?
Mein Lieblingsstadtteil. Ich wohne im Hamburger Westen, Übergang Bahnfeld zu Flottbek. Ich liebe den Hamburger Westen. Ich bin da als Kind tatsächlich schon aufgewachsen, war dann allerdings auch meine Schulzeit überwiegend in München. Insofern gibt es auch in München tolle Orte. Ich bin einfach, weil ich da so verwurzelt bin, im Hamburger Westen ganz besonders gerne.
Dein Lieblingsgebäude in Hamburg?
Oh, das ist schwierig. Ich habe ja in meiner Beratung viel mit Immobilien und Stadtentwicklung zu tun. Insofern ist so die Melange aus Alt und Neu mir sehr vertraut. Ich beobachte das, was sich Neues tut. Das alte Hamburg, das ist was Schönes. Und da führen wir ja auch eine doch sehr kontroverse Diskussion über Erneuerung, Sanierung, Erhalt, aber eben auch Abbruch. Und der ein oder andere Abbruch, da weine ich schon mehr als eine Träne. Da geht einiges flöten und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht aufhören, kreativ zu denken und mehr in Erhalt als in Neubau zu denken.
Wo hast du denn geweint, als was abgerissen wurde?
Ja, es ist ein bisschen schade, weil ich da tatsächlich der Meinung war, dass es einfach, was die Bausubstanz angeht, gar nicht zu retten war. Das war das alte Deutschlandhaus. Das war leider durch den Krieg sehr, sehr zerstört. Deswegen stand es auch nicht unter Denkmalschutz, sonst wäre es wahrscheinlich zu einer Sanierung statt einer Erneuerung gekommen. Aber das hat mir einfach mit dem Stadtbild am Gänsemarkt schon sehr gut gefallen. Und auch die Zissi-Hochhäuser, ja, so kontrovers auch die diskutiert worden sind. Die waren ja jetzt keine Schönheit im Stadtbild, aber
nicht wirklich.
Aber sowas gehört auch irgendwo dazu, ja, so diese Störpunkte. Wenn die wegfallen, dann muss man sich an den Ersatz, der dann kommt, auch erstmal gewöhnen. Das ist auch, wenn ich am Hauptbahnhof bin, immer wieder so. Ich habe es noch nicht ganz am Ende getan und denke mir, mach mal noch das alte Stadtbild da zurück.
Was kann denn weg?
Ja, die Abrissbirne kreisen lassen, das ist ja immer so eine Frage, ne? Ich mag ja, wie gesagt, auch diese Störpunkte, sagte ich ja gerade. Und deswegen bin ich grundsätzlich nicht dafür, Dinge jetzt wegzuhauen. Aber es gibt mit Sicherheit einige Gebäude, die jetzt nicht besonders geglückt sind. Und ich glaube, sie sollten eher als Mahnmal dienen, es besser zu machen in Zukunft, anders zu bauen, kreativer zu bauen. Und da würde ich mir wünschen, dass sich Hamburg einfach viel mehr Mut traut in der Stadtentwicklung. Ich mag diese Gleichförmigkeit nicht, diese Uniformiertheit. Es muss immer sehr korrekt sein und ich mag eher die Provokation dann auch mal und die fehlt mir in der Stadtentwicklung doch zu häufig.
Letzte Frage ist die nach deinem Lieblingsort, Lieblingsplatz.
Ich mag in Hamburg, wenn wir schon in der Stadt sind und hier bleiben wollen, wahnsinnig gern den Römischen Garten. Den kenne ich seit meinen Kindheitstagen. Das ist ein ziemlich unbekannter.
Im Hamburger Westen.
Ja, ist oberhalb Falkensteiner Ufer. Wenn man den Vaseberg runtergeht, kommt man da ganz gut hin. Ist ein versteckter Ort und von vielen Hamburgern, auch im Hamburger Westen gar nicht, die kennen ihn gar nicht. Und ich liebe diesen Ort. Ich habe den entdeckt in meiner Kindergartenzeit tatsächlich, weil wir dahin einen Ausflug gemacht hatten und suche diesen Ort immer wieder gerne auf. War gerade Ostern da. Es ist ein magischer Ort.
Mit einem tollen Blick auf die Elbe und wirklich witzigerweise ganz oft bist du da alleine.
So ist es, erstaunlicherweise.
Insofern sollten wir gar nicht länger drüber sprechen, sonst ist da bald immer was los. Aber wir haben ja auch ein anderes Thema und das ist wirklich, glaube ich, locker in der Lage, diese gute halbe Stunde zu füllen, die wir haben. Es geht um Olympia. Wir haben neulich so ein bisschen geplaudert und da fiel uns ein, es ist eigentlich mal spannend, den Blick drauf zu haben, ja, was die drei Bewerbungen Hamburgs unterscheidet. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, es gab ja mal kurz 1988 schon die Idee von Henning Foscherau, sich zu bewerben. Das ist dann nach dem Mauerfall schnell von ihm kassiert worden, weil da waren wir sehr zurückhaltend. Berlin es machen sollte, was aus der Berliner Bewerbung geworden ist, das wissen wir alle noch so aus grünen Vorzeiten, Pleiten, Pech und Pannen. So kam Hamburg wieder ins Spiel. Und jetzt sind wir Zeitmaschine im Jahr 2003. Damals warst du Lokalchef der Hamburger Morgenpost. Ich war quasi bei der Welt Hamburg und wir guckten und waren damals eigentlich, glaube ich, beide relativ sicher, dass Hamburg gute Chancen hat, oder?
Ja, wir waren Feuer und Flamme, ne? Und das war ja auch der Claim damals. Ich fand das einen tollen Claim, den besten tatsächlich aller Bewerbungen, die es seitdem gegeben hat. Das hat damals im wahrsten Wortsinn gezündet und, glaube ich, auch sehr, sehr viele in der Stadt emotional erreicht. Ich glaube, es war die Bewerbung, die am meisten emotionalisiert hat tatsächlich. Ich hatte nochmal nachgeguckt, damals gab es ja kein Referendum, aber eine Umfrage und die Zustimmung lag bei deutlich über 80%. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist aus heutiger Sicht unglaublich, ja, unglaublich tatsächlich. Ja. Später war sie auch noch gut, aber eben bei Weitem nicht mehr so eindeutig.
Aber es war, um da nochmal drauf zu kommen, es war ja wirklich eine Bewerbung, die von oben kam. Das war eine Idee damals, so ein bisschen Hamburg war im Aufbruch, wachsende Stadt, neues Leitbild, Idee der Elbphilharmonie. Und da kam auch die Idee, wir machen Olympische Spiele im Hafen.
Genau.
Und alle, zumindest die wir damals wahrgenommen haben, fanden das erstmal gut.
Das wurde sehr breit unterstützt, ne? Also gerade wir Medien hatten uns damals geradezu gemein gemacht mit dieser Idee. Es gab richtig Medienpartnerschaften. Stimmt. Also, ne, das ist so ein bisschen wie in Amerika, wo die Zeitungen eine Wahlempfehlung aussprechen.
Sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten.
So ist es, ne? Das ist ja eigentlich der Leitspruch in für die deutschen Medien. Das war damals ganz anders. Das wurde wirklich nahezu unkritisch unterstützt. Ich weiß auch, die Kampagne, die ist von einem Konsortium an Kreativagenturen, Kommunikationsagenturen in Hamburg gemeinsam Pro Bono, entwickelt worden. Pro Bono, es war ein Geschenk sozusagen an die Stadt. Auch erstaunlich. Es war viel weniger tatsächlich, obwohl es ja eine Senatsdirektive sozusagen war oder eine Senatsidee war, war es nach meiner Erinnerung viel weniger politisch getrieben, sondern es war wirklich eine Marketing-Idee, diese Spiele in Hamburg stattfinden zu lassen 2012. Und am Ende ist es durch den harten Konkurrenzdruck durch Leipzig, den es gegeben hat, gescheitert. Die haben einfach die noch bessere Geschichte erzählen können.
Lustig fand ich, habe auch noch mal mir ein bisschen die Bewerbung angeschaut. Die ähnelte schon ein bisschen der heutigen Bewerbung. 90% hieß es damals. Alle Entscheidungen in einem Radius von 10 Kilometern. Jetzt ist der Radius noch ein bisschen schmaler geworden, auf 7 Kilometer runter. Aber das Konzept sah erstmal gut aus. Wobei es war ja, ich weiß nicht, ob du das erinnerst, es gab auch damals schon Haken und Ösen, wo man dachte, na, es gab zum Beispiel den Aufruf, jeder, der für Olympia ist, soll auf den Rathausmarkt kommen. Kannst du dich daran erinnern? Für den Film von Dieter Wedel.
Ja, das war ein Happening im Grunde, was das werden sollte. Das war im Grunde vorweggenommen für ähnliche Aktionen, die es dann auch 2015 ja zum Beispiel im Stadtpark gegeben hat. Und das war, da waren viele, das war sehr unbefangen wirkte das, ja. Es waren auch verrückte Ideen dabei, aber es war am Ende doch eine Bewerbung, die konzeptionell eigentlich der Zeit voraus war. Aus heutiger Sicht war das eigentlich das Konzept, wie heute man sich die Olympischen Spiele der Zukunft vorstellt und wie wir sie erstmals in Paris erlebt haben. Ne? Also die Spiele der kurzen Wege, ne, alles zentral, Aktivierung, Nutzung von Bestandssportstätten, von Bestandsinfrastruktur. Das hat es damals in dieser Bewerbung alles gegeben. Vielleicht war es zu modern, ich weiß es nicht. Aber Leipzig, wie gesagt, hat damals als Stimme des Ostens, ne, und noch mehr Aufbruchstimmung verbreiten können. Wolfgang, schiefen
Sie mit dem Cello Dona Nobis Pacem.
Da war die Entscheidung gefallen, ja.
Wobei wir haben damals fest damit gerechnet, dass es eigentlich Hamburg wird, ne? Weil auch so im Vorfeld ja die Signale aus dem damaligen NOK Richtung Hamburg gingen, oder wie hast du das?
Es gab sehr gute Bewertung für das Konzept tatsächlich. Und die Abstimmung war ja, wenn ich das richtig erinnere, im NOK auch am Ende dann recht klar. Aber es gab ja dennoch auch einen großen Support für Hamburg. Ich weiß nicht, wie die politischen Verhältnisse damals im Entscheidungsgremium waren, aber da hatte Hamburg möglicherweise auch in der Lobbying im Vorfeld nicht den besten Job gemacht. Das kann ich aus heutiger Sicht nicht mehr genau beurteilen. Aber da hat am Ende es emotional einfach, glaube ich, nicht gereicht, hinreichend überzeugen zu können. Vielleicht war es auch das schlechte Gewissen, Leipzig nicht zu nehmen. Und was dann, wo Hamburg hätte tun können, was die Stadt will, es hätte nicht gereicht, weil Leipzig einfach der zu starke nationale Wettbewerber gewesen ist.
Und da merkte man auch die Politik, weil Gerhard Schröder hat sich ja sehr, sehr deutlich für Leipzig stark gemacht.
Ja, das ist natürlich der Support gewesen, der damals auch möglicherweise den Ausschlag gegeben hat. Heute wäre es so, wenn ich mir heute vorstelle, Merz würde sich für eine der Bewerberstädte, Regionen jetzt aussprechen. Aktuell wäre es vielleicht eher ein Makel. Ja, das weiß ich nicht. Aber da hat sich, glaube ich, auch der Wind sehr gedreht.
Ja, interessanterweise war es damals ja auch so, dass Hamburg, glaube ich, vor allen Dingen vor Düsseldorf Angst hatte bei der Bewerbung. Henning Foscherow hatte ja auch noch damals so eine Art irgendwie Beraterjob. Und da gab es auch kurz vorher noch irgendwie, muss man sagen, hässliche Töne. Und das kann unter Umständen ja auch Leipzig genützt haben. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
Ja, es war ja so ein Fairplay verabredet worden unter den Bewerbern, was dann mit dem einen oder anderen Foulspiel irgendwie im Grunde nicht so gespielt wurde, wie man das verabredet hatte. Und das hat, glaube ich, damals auch zu schlechter Stimmung geführt, die insbesondere Hamburg geschadet hat.
Ich erinnere auch, dass der Spiegel damals quasi auch Teil dieser Olympia-Begeisterung war. Der hat nämlich kurz vor der Abstimmung noch die Geschichte gemacht, also was eine Bewerberstadt mitbringen muss und dass Leipzig eigentlich chancenlos ist. Und zwar als Aussage von einem IOC-Mitarbeiter. Allein es fruchtete nicht.
Ja, es ist schade, ne? Es ist dann London geworden. Und ich glaube, London war Deutschland sehr, sehr dankbar, dass man sich damals für Leipzig entschieden hat.
Leipzig ist ja nicht mal quasi zugelassen
worden. Hat ja dann überhaupt nicht funktioniert. Hm. Genau, musste dann irgendwie die Segel streichen. Und war aus dem Rennen, bevor es überhaupt dann zu einer tatsächlichen Abstimmung hätte kommen sollen. Deswegen war London, ich glaube, die haben Beifall geklatscht, als die Entscheidung in Deutschland für Leipzig gefallen war.
Das glaube ich auch. Gehen wir mal in der Zeitmaschine 12 Jahre weiter, 2015, Feuer und Flamme Teil 2, der Versuch einer Bewerbung. Auch damals, ich habe noch mal ein bisschen geguckt, große Begeisterung in Umfragen für die Spiele. Du warst da schon Kommunikationsprofi, hast ja 2011 deine Kommunikationsagentur gegründet, hast da sicher auch mit ganz anderen Interesse drauf geguckt. Hast du damit gerechnet, dass das scheitert?
Nein, das habe ich ehrlicherweise nicht. Ich konnte mir, als dann die Entscheidung durch das Referendum zu Ungunsten dieser Bewerbung gefallen war, ganz gut zusammenreimen, woran es gelegen hat. Aber im Vorfeld hatte ich das Gefühl, dass doch die Stimmung deutlich zugunsten der Bewerbung ausschlägt, dass eine Mehrheit in der Stadt, und zwar eine nicht eben kleine Mehrheit, das möchte. Das war kein Blick in die Glaskugel, der mir das verraten hat, sondern es waren ja Umfragen, die es gegeben hat. Und die sahen die Zustimmung alle bei über 60% tatsächlich damals. Insofern war das naheliegend, dass man damit rechnen konnte. Und möglicherweise hat man sich da drauf auch begonnen, dann zu sehr auszuruhen und sich seiner Sache zu sicher zu sein. Aktuell ist das ganz anders. Da kommen wir ja sicher noch zu sprechen
drauf. Kommen wir noch drauf, ja. Aber welche Gründe siehst du noch für dieses Scheitern? Was ja wirklich, also ich weiß nicht, ob du auch in der damaligen Colorline Arena, so hieß sie, glaube ich, zu der Zeit warst und dann die Ergebnisse einliefen und kollektives Entsetzen herrschte.
Ja, das hat wirklich die Anwesenden dort kollektiv, wie du es beschreibst, aus der Fassung gebracht. Damit hatte so keiner gerechnet. Alle waren auf die große Party eingestellt. Ne? Der Shampoos war kaltgestellt. Und dann kam dieses ja wahnsinnig knappe Ergebnis, demokratisch eindeutig, muss man einfach sagen.
Ne? Verloren ist verloren. Ne?
50,1 ist halt irgendwie eine Mehrheit.
Noch mehr, und, genau. 51, 4, glaube ich, oder 6.
Ja, und das war, und damit war das, damit war der Spaß vorbei. Und das hat, glaube ich, das hat viele Schmerzen verursacht, ja, die auch bis heute zu spüren sind bei vielen, die damals doch sich sehr, ja, aktiv eingebracht hatten, sehr engagiert aufgetreten sind. Ich habe immer noch das Gefühl, dass dieses verlorene Referendum wie ein Mehltau über der Stadt liegt.
Den Eindruck habe ich auch. Also ich glaube, du hast es ja beschrieben, dass viele die Enttäuschung bis heute nicht so recht verwunden haben. Also ich glaube, wir können auch einfach ein paar Namen nennen. So die Brüder Braun vom Miniaturwunderland haben ja ganz viel ehrenamtlich investiert, haben die Aktion an der Alster, damals in der Binnenalster gemacht, im Stadtpark. Alexander Otto fiel mir ein. Alles, also Menschen, denen das total wichtig war und die jetzt derzeit fehlen in dieser Bewerbung.
Ja, das ist tatsächlich eine große Stille. Das fällt mir auch auf bei Akteuren, die damals ehrenamtlich sich unheimlich ins Zeug gelegt haben, sich tolle Aktionen überlegt hatten und ja, im Grunde auch eine sehr, sehr persönliche Enttäuschung, glaube ich, erlebt haben dann durch dieses verlorene Referendum, was dann auch dazu geführt hat, dass diejenigen, ja, heute nicht mehr sich in der Lage sehen, so emotional in eine Unterstützung der aktuellen Kampagne zu treten.
Gab es irgendwie einen Punkt, der den Ausschlag gegeben hat? Waren das die Anschläge vom Stade de France und vom Bataclan? Das war ja kurz vor dem Referendum. Ich kann mich da an eine Veranstaltung erinnern, die war 3 Tage danach. Und da war Ole von Beust quasi als Gesprächspartner da und er sagte, ich glaube nicht mehr, dass das was wird. Und da war er der Einzige, der das sagte, aber viele Arten, vielleicht hat er recht. Oder waren das mehr so Punkt für Punkt, die dann zusammenkamen?
Ja, ich glaube, das war eine Mischung aus verschiedenen Aspekten. Sicher war die Sicherheitsdiskussion dort alles andere als förderlich. Ja, damit wurde ja auch seitens der Olympia damals gearbeitet, dass den Leuten tendenziell Angst gemacht wurde, dass das Sicherheitsthema plötzlich eine sehr große Rolle spielte, bis dato eigentlich eher ein Randaspekt war, dass das Gefühl sich breit machte, Hamburg könnte gegebenenfalls nicht in der Lage sein, die Durchführung der Spiele so zu schützen, wie sich das dann man sich für ein solches Massen-Event dann wünscht und auch erwarten darf. Gerade was den Aspekt der Einbeziehung des Hafens angeht, ne, der Elbe. Das war ja damals mit der großen Idee, auf dem Grasbrook das Olympische Dorf und auch Sportstätten zu errichten. Wäre das ja in Verbindung mit sehr viel Fährverkehr, Schiffsverkehr gewesen, einer Mobilität, die Wasserwege dann eben inkludiert hätte. Und ich glaube, da gab es plötzlich eine hohe Skepsis, dass das sichere Spiele zu gewährleisten sind. Und es war natürlich nachher auch ein Gefühl, was sich, glaube ich, in der Stadt verbreitet hat, dass das politische Spiele sind oder politisch gewollte Spiele sind, was auch schon damals nicht so sehr wie heute. Heute ist das noch ausgeprägter nach meinem Dafürhalten, eher zu einer ablehnenden Haltung in auch nicht nur, ich sag mal, linken Milieus der Stadtgesellschaft, sondern auch durchaus bürgerlichen Milieus
geführt hat. Genau, das ist Kritik an einem Elitenprojekt. Ne? Ihr da oben denkt euch was Schönes aus und wir haben die Baustellen und hinkriegen tut ihr es auch nicht.
Ja, es wird ja auch momentan sehr viel darüber gesprochen. Hamburg habe schon zu viel Baustellen, kann das Geld nicht in sinnvollere Projekte investiert werden, statt in Olympische Spiele, die von einigen gefühlt dann auch mit der Stadt gar nicht so viel zu tun haben, sondern die so von oben irgendwie per Direktive verordnet werden. Und das ist ein Gefühl, was damals aufkam. was man doch bei Skeptikern, Kritikern schon deutlich wahrgenommen hat. Und das hat sich ausgeweitet. Das ist aber kein explizit mit Olympia verbundenes Phänomen, sondern das ist eine gesellschaftspolitische Entwicklung, die stattfindet. Und das erleben wir ja bei ganz vielen Themen, gerade wenn wir in Hamburg, was ja häufiger vorkommt, in Bürgerentscheide oder Volksentscheide gehen, erleben wir doch häufig, dass es den Gruppierungen, die gegen etwas sind, leichter fällt, ein Gefühl in der Stadt, eine Zustimmung zu erzeugen, als denjenigen, die für etwas sind.
Aber das ist doch eigentlich seltsam, weil ich habe es vorhin gesagt, alle sagen, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Und wenn man sie dann fragt, ob sich was ändern soll, sagen sie, nee, bloß nicht, alles scheiße.
Ja, das guck dir die NDR-Umfrage an, ne, die es vor kurzem gegeben hat, die viele ernüchtert hat, dass die 51% sich eher gegen Olympische Spiele oder die Bewerbung für Spiele in Hamburg aussprechen, eben über 40% dafür. Gleichzeitig aber der aktuelle rot-grüne Senat sich über eigentlich nahezu uneingeschränkte Zustimmung und Unterstützung aus der Wählerschaft erfreuen kann, ein Jahr nach der Bürgerschaftswahl. Und das ist ja sehr erstaunlich. Das ist erstaunlich, dass das ein Jahr nach der Wahl so gute Werte zum einen gibt und in Verbindung mit dieser momentan ja politisch doch sehr propagierten Olympiabewerbung so gar nicht zusammenpasst, ja, mit der Zustimmung zu diesem Projekt.
Ja, es ist sogar eher das Gefühl, wenn der Senat für etwas ist, dann ist die Mehrheit eher dagegen, nach dem Motto irgendwie, wir wissen es besser.
So, ne, und damals war das eine politische Bewerbung. Jetzt ist es auch eine politische Bewerbung. Und man hat das Gefühl, dass wir eine doch sehr sachliche, technische Diskussion führen über das Für und Wider. Und das vermag natürlich dann überhaupt nicht emotional Funken zu versprühen. Und das ist, glaube ich, am Ende gerade der Kampagne 2015 zum Problem geworden. Und das erleben wir in Teilen derzeit eben auch.
Deshalb engagierst du dich jetzt. Vielleicht kommen wir jetzt mal zu den aktuellen Spielen, weil du bist ja einer quasi der Initiatoren der Initiative Olympia für Hamburg. Warum machst du das? Hast du nicht genug zu tun?
Ja, wir haben alle sehr viel zu tun und opfern derzeit tatsächlich unsere Feierabende und die Wochenenden, um diese Initiative
pro bono.
Ne? Niemand ist von uns mandatiert. Das ist uns auch sehr wichtig, dass wir diese Initiative gestartet haben, ohne dafür ein politisches Mandat zu haben oder dafür bezahlt zu werden. Und wir haben in den ersten Monaten des Jahres festgestellt, dass eben besagte Emotionalität der Kampagne in Hamburg fehlt. Ja, dass fast egal, mit wem man spricht, es sei denn, es sind von Berufswegen politische Beobachter, wie wir es sind, viele Menschen gar nicht wissen, was eigentlich das Konzept ist für diese Spiele, was eigentlich die Idee dahinter ist, welche Vision damit verbunden ist, was das eigentlich auslösen kann und bedeutet. Und im Grunde uninformiert sind, ja, und teilweise vielleicht gehört haben, dass es da irgendwie eine Abstimmung gibt, aber darauf gar nicht vorbereitet sind. Nun ist es typischerweise so, dass Volksentscheide selten von sehr großen Mehrheiten der Wählerschaft überhaupt genutzt werden, um mit abzustimmen. Ich glaube, 2015 hatten wir eine Beteiligung von etwa 50%, was ja eigentlich für so ein großes Thema, so eine wichtige Zukunftsentscheidung auch nicht viel ist. Ist es so, dass wir festgestellt haben, ja, es ist halt wie es ist, es reicht nicht, und uns berufen gefühlt haben, Initiative im Wortsinne zu ergreifen und ein Bündnis geschmiedet haben von einer Gruppe engagierter Hamburgerinnen und Hamburger.
Und wer ist dabei?
Da ist zum Beispiel Uwe Bergmann mit dabei, bekannt als absoluter Veranstaltungsprofi.
War auch schon hier im Podcast.
Der hat 2006 das erste Fanfest auf dem Heiligen Geistfeld veranstaltet. Ne, die Älteren unter uns erinnern sich, es waren glaube ich 120.000 Menschen während der Sommermärchen-WM nicht nur bei den Deutschlandspielen auf dem Heiligen Geistfeld. Das war eine unglaubliche Stimmung, wer das damals erlebt hat.
Warum wird man nicht mit diesem Sommermärchen? Das ist doch wirklich eine Frage, weil ich kann mich erinnern, dass wir auch da einen Pressetermin hatten, kurz vor der Fußball-WM. Es regnete Hunde und Katzen. Wir waren oben auf dem Bunker. Da hatte die Velos quasi einen Blick auf dieses Fanfest gemacht. Und ich kam in die Redaktion. und mich muffelten meine Kolleginnen und Kollegen an und sagten, so ein Scheiß irgendwie, wie soll das denn was werden? Fußball-WM hier, bei dem Wetter. Und 3 Wochen später kam mir die, die am meisten gemeckert hatte, zu und hat gesagt, ich habe noch 2 Fahnen über, wer braucht noch welche fürs Auto? Also da haben wir doch erlebt, dass Fußball, Sport verbinden und Spaß machen kann.
Das hat so eine Emotion, solche positiven Vibes in der Stadt freigesetzt. Das war Wahnsinn. Und tatsächlich auch im Grunde erst mit der Eröffnung damals in München, glaube ich.
Da kam die Sonne,
just zu diesem Eröffnungsspiel. Und dann schien 4 Wochen wirklich symbolisch die Sonne auch über dieser Stadt. Und alle waren in einer von jetzt auf gleich in einer, ja, in einer Fanstimmung, die es auch in der Form für unsere deutsche Nationalmannschaft nicht gegeben hatte. Man hatte ja fast ein schlechtes Gewissen, ja, wenn man für die Nationalmannschaft irgendwie ja sich emotional begeistert hat. Niemand hat seine Fahnen aus dem Fenster gehängt oder ans Auto irgendwie sich getackert. Das gab's dann plötzlich alles. Aber eben auch diese Internationalität diese Völkerverständigung in der Stadt, ja, durch die verschiedenen Fanlager der Nationen, die aufeinander getroffen sind und gemeinsam gefeiert haben, diese Begeisterung gelebt haben. Ich war damals Chefredakteur der Mopo und werde das nie vergessen, wie nach dem Spiel um Platz 3, wo Deutschland ja gegen Portugal gewonnen hat, wirklich die Stadt bebte. Das war Gänsehaut. Die kriege ich noch heute, wenn ich an diese Nacht denke. Das war magisch. Und damit muss man, glaube ich, arbeiten. Und das haben wir vor Augen, wenn wir uns vorstellen, dass wir uns gegebenenfalls jetzt Gefahr laufen, um überhaupt die Chance zu bringen, in einen Bewerbungswettbewerb mit München, mit Rhein-Ruhr zu treten, gegebenenfalls auch Berlin, und uns diese Butter vom Brot nehmen lassen, anderer, und uns einfach nicht zutrauen, das toll hinzukriegen, das demokratisch hinzubekommen, mit Beteiligung und die Spiele wirklich zu dem zu machen, wie wir uns das als Hamburg in der Breite der Stadtgesellschaft miteinander vorstellen können.
Müsste das nicht eigentlich auch mal die Politik sagen? Also ich meine, du hast jetzt mit so viel Werf irgendwie auch nochmal an 2006 angeknüpft. Warum höre ich da nicht den Bürgermeister, der genau das so erzählt? Weil er wahrscheinlich nicht so ein Rhetoriker ist, oder weshalb?
Das kann ich nicht beantworten. Ich bin ja, also wir sind ja als ja zivilgesellschaftliche Gruppe angetreten, der es möglicherweise auch leichter fällt, emotional zu werden, Dinge vielleicht auch nicht immer bis zum letzten Komma ausgerechnet rechtfertigen zu müssen. Wir glauben einfach, dass das Konzept ein gutes ist, dass das Konzept es wert ist, mit Zuversicht, mit einer positiven Energie zu unterstützen, und gehen vor allen Dingen darüber, dass wir sagen, lasst uns doch zumindest über dieses Referendum in die Möglichkeit bringen, eine tolle Bewerbung abzugeben im Herbst und den DOSB entscheiden zu lassen, ob Hamburg möglicherweise einfach die überzeugendste Idee für tolle, nachhaltige, begeisternde Spiele irgendwie auf den Weg in der Lage ist zu bringen. Und ich glaube, dass das möglich ist, und würde mir so sehr wünschen, dass die dass auch die Kritiker und die Skeptiker einfach über dieses Referendum die Chance geben, das Konzept nachzuschärfen in den nächsten Monaten, auch ihre Erwartungen, die vielleicht noch nicht erfüllten Erwartungen an dieses Konzept einzubringen und miteinander einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Vermutlich gegen München, so ist meine Prognose, doch ja am Ende besser abzuschneiden und den Zuschlag zu bekommen.
Ihr macht ja eine große Veranstaltung am 24. April. Da wollt ihr auch die Sportverbände auf die Straße bringen.
Ja, 24. April, Jungfernstieg, 16 bis 18 Uhr haben wir eine Kundgebung angemeldet. Großes, großes Happening, hoffentlich.
Was glaubst du, wie wir kommen?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Wir haben 5.000 Teilnehmer angemeldet, aber auch das ist der Blick in die Glaskugel. Wir hoffen natürlich auf mindestens diese Größe der Veranstaltung. Wir kriegen derzeit sehr viel Unterstützung bereits von den Sportverbänden, die dazu helfen, die helfen beizutragen, zu mobilisieren unter ihren Mitgliedern, uns unterstützen die Sportschulen der Stadt, also gerade die Jugend, ja, das ist ja auch für uns ein Thema, wo ich mich frage, warum damit so wenig positive Stimmung verbreitet wird. Die Jugend, das haben ja auch die letzten Umfragen gezeigt, die sind zu einem ganz großen Prozentsatz dafür, Also meine Söhne, 13 und 11, die verstehen gar nicht, wie man dagegen sein kann, wie man gegen ein solches tolles Friedensfest in der Stadt sein kann, ja, was so viel Emotionen mit sich bringt, was so viel der Begeisterung auslösen kann. In Paris haben wir gesehen, da haben, glaube ich, 5 Milliarden Menschen teilweise die Wettbewerbe verfolgt im Fernsehen. Das hat es noch nie gegeben. Also das Thema Olympia ist alles andere als tot. Ja? Und ich bin überzeugt davon, dass die Veranstaltung in der Lage ist, wenn wir sie uns trauen, einen wirklichen Stimmungswechsel auch in der Stadt zu erzeugen.
Weil du gerade von deinen Söhnen erzählst, mein Ältester lebt in München, studiert da und sagt, hier ist viel mehr Olympiabegeisterung spürbar.
Ja, ist die Frage. Ne? München hat abgestimmt und hat 2/3 spontan schon im Herbst geholt. Da war noch gar nicht viel klar. Ich glaube, das Konzept war noch...
Da war Hamburg noch am Erarbeiten, weil das ist ja alles relativ spontan.
Da wussten wir noch gar nicht, was kommen wird. Ja, genau. Rhein-Ruhr auch nicht. Berlin hat noch irgendwie mit sich gerungen, ob man eigentlich ernsthaft ins Rennen sich traut zu gehen. Und München hat mit der Erfahrung aus 72 die Spiele veranstaltet zu haben, doch mit 2/3 sofort spontan gesagt, das machen wir nochmal. Wenn man nach München fährt, dann sieht man ja auch warum, weil das die Stadt wirklich zu dem gemacht hat, was München heute ist. Ein München ohne Olympiastadion, ohne das bis heute in die Stadt integrierte olympische Dorf und die ganzen Anlagen, die es damals dann die Sportstätten gegeben hat zu den
Spielen. Wo auch der FC Bayern ja von profitiert
hat. Der FC Bayern ja jahrelang im Olympiastadion große, große internationale Erfolge gefeiert hat. Das ist einfach fantastisch und München weiß, warum sie sehr schnell gesagt haben, das machen wir nochmal. Drum ist es ja für mich auch so sehr unverständlich, warum wir so zaudern, ja, und die Skepsis bei uns so überwiegt, ja, das Dagegensein so en vogue ist, ja, den politischen Entscheidern in der Stadt die Fähigkeit abzusprechen, eine tolle Veranstaltung, eine tolle Bewerbung auf den Weg zu bringen, am Ende auch das Kostenthema in den Griff zu bekommen und die Spiele so zu gestalten, dass nicht andere Themen hinten runterfallen. Ja. Das ist nicht zu verstehen, weil München hat doch keine andere Voraussetzung grundsätzlich, aber eine ganz andere Stimmung und eine ganz andere Zuversicht, einen ganz anderen Optimismus offenkundig.
Was plant ihr noch für weitere Aktionen? Gibt es noch mehr nach dem 24. April, was ihr also bis zum Referendum am 31. Mai machen wollt?
Also unsere ganzen Kräfte, die bündeln wir jetzt für diese Vorbereitung der Veranstaltung auf dem Jungfernstieg am 24. April. Und das beansprucht so viele Ressourcen gerade. Wir sind keine große Gruppe, ne? Und wir kriegen zwar sehr viel Unterstützung von anderen Initiativen, von Vereinen, von Gruppierungen, aber im Kern sind wir ein kleiner Haufen, der das organisiert. Und ich denke, wir gucken mal dann, wie diese Veranstaltung abläuft und welchen Zuspruch wir erfahren. Und wenn es das große, tolle, bunte, laute Zeichen wird zur Bewerbung pro Olympia in Hamburg, dann kann das nochmal neue Kräfte freisetzen. Aber darüber kann ich heute einfach noch nicht spekulieren und erstmal diesen 24. zu einer tollen Veranstaltung machen.
Uwe Bergmann sagt ja, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Einmal im Leben. Es ist ja auch so, wenn es jetzt nichts wird, dann hat München quasi Vorfahrt. Entweder kriegen die Spiele oder sie kriegen sie in 4 oder 8 Jahren. Und Hamburg wird im 21. Jahrhundert, so viel ist klar, keine Olympischen Spiele bekommen.
Nein, dann ist der Zug abgefahren und das merken wir auch gerade, dass das schon auch viele Menschen in der Stadt überzeugt, diese Argumentation und unser Optimismus auch ansteckt. Wir haben unter anderem, du fragtest, wer noch so dabei ist, Kasim Abatschi, der vor gut 2 Jahren, sehr viele Menschen in Hamburg werden sich daran erinnern, die große, große, wichtige Demo gegen rechts auf den Jungfernstieg mit deutlich über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern veranstaltet. Wer war nicht dabei?
Ja, genau. Das stimmt.
Ja, den haben wir an Bord. Der ist ja Geschäftsführer von Unternehmer ohne Grenzen. Das heißt, uns ist es auch ganz wichtig, die migrantischen Milieus, ja, in dieser Stadt zu erreichen. Wir sprechen insbesondere Sportvereine an, in den, weniger gut beleuchteten Stadtteilen in dieser Stadt, die wir versuchen zu mobilisieren, teilzunehmen und haben aus der paralympischen Community tollen Zuspruch. Wir werden auch versuchen, die Binnenalster zu integrieren. Also wir rufen Wassersportler auf, zu kommen mit ihren Sportgeräten, Kanuten, Kajakfahrer, begeisterte Segler, dort ein Zeichen zu setzen gemeinsam. Und vor allen Dingen die Vereine, die Aktiven, rufen wir auf, eben in Sportrest zu kommen mit ihren Bällen, mit ihren Schlägern, mit ihren Tauen und was weiß ich, um gemeinsam dort ein riesen Training draus zu machen, als Zeichen irgendwie, der Sport sagt ja zu Olympia in Hamburg.
Letzte Frage, wir müssen schon zum Ende kommen. Was erwartest du für ein Ergebnis und was erhoffst du für ein Ergebnis beim Referendum?
Es ist natürlich, einfach wäre es jetzt zu sagen, man folgt den Umfragen und den Prognosen und schert sich oder reiht sich in die Gruppe der Skeptiker, der Pessimisten ein. Das ist nicht unser Job. Wir sind zuversichtlich. Wir versuchen, unseren Beitrag als Gruppe jetzt zu leisten, die Stimmung zu drehen. Und die Menschen zu überzeugen, doch sich einfach mal dieses tolle große Event zu trauen, der Stadt die Zuversicht zu schenken, diese Bewerbung weiter zu schärfen, weiter zu optimieren, noch mehr zu einer Bewerbung der ganzen Stadt zu machen in den nächsten Monaten, und sind guten Mutes, dass das gelingen kann, weil sonst würden wir momentan dieses ehrenamtliche Engagement auch nicht leisten, sondern ja. Wir glauben,
also, wettest du auf 55%?
Ich glaube, dass die Zustimmung über 50% zu bringen sein wird. Das wäre schon ein Ausrufezeichen. Dann wird es nicht leicht im Vergleich zu München, die einfach eine ganz deutliche Mehrheit mit 2/3 schon abgeliefert haben. Aber ich glaube, für die gute Stimmung in der Stadt wäre das wahnsinnig wichtig, und dass wir uns dann gemeinsam hinter dieser Idee versammeln und auch die Skeptiker und Kritiker ins Boot kriegen. Denn die sollen ja zum Teil werden. Die sollen ja nicht ausgegrenzt werden, sondern das ist ja vielleicht in etwa die Hälfte irgendwie unserer Stadtgesellschaft. Ich finde es ganz wichtig, dass man gemeinsam sich auf diesen Weg begibt. Und darauf setzen wir, und dem gebe ich tatsächlich eine Chance, dass das gelingen kann.
Ja, danke, Matthias Onken. Bei dieser Bewerbung quasi einer der privaten Initiatoren einer Pro-Bewegung, bei den letzten Bewerbungen journalistischer Beobachter. Vielen Dank.
Danke dir, Matthias.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.